Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Flatterdach-Podcast. Und zwar planen wir heute mal wieder eine Lightning-Folge und es müsste die Nummer 5 sein. Wir haben jetzt lang nichts von uns hören lassen, es tut uns echt leid, aber es ist gerade einfach so viel los. Deswegen mussten wir das ein bisschen hinten anstellen, aber jetzt sind wir wieder voll mit dabei und haben auch einige coole Gäste in Planung. Heute ist es jetzt erstmal der Alexander Buder und ich, die Verena Zeiser, und wir möchten euch heute verschiedene News, ein paar, ich weiß gar nicht, ob das noch News sind, ist schon ein bisschen veraltet, aber wir müssen das jetzt einfach mal auf den Tisch bringen. Und zwar gab es ja dieses größere Flutter- und beziehungsweise Dart-Update, wo wir kurz drüber reden möchten. Sonstige Flutter-News, was es alles so gab in letzter Zeit. Und dann haben wir noch das Thema Packages und die Events. Also wir schauen, dass wir das heute kurz und knackig halten und steigen direkt ein mit dem ersten Thema, und zwar Flutter 3.10 und Dart 3, was am 10. Mai rauskam und auf der Google I.O., soweit ich weiß, ja, der Google I.O. vorgestellt wurde. Alex, willst du da mal reinstarten?
Ja.
Dass wir da mal so die Punkte einmal durchgehen, die wichtigsten.
Ja, was war so wichtig auf der Präsentation? Auf jeden Fall wurde Patterns and Records haben in Dart 3 Einzug gehalten. Sehr, sehr interessant.
Ja, da können wir vielleicht kurz drüber reden, weil ich hatte gestern im Meetup das Gespräch da gesucht, weil ich etwas hilflos war und mir etwas dumm vorkam. Records,
warum?
Soweit verstanden, mehrere Rückgabewerte ist eine coole Sache. Patterns auch soweit verstanden, aber mir fehlt in beiden Szenarien irgendwie noch so dieser Anwendungsfall. Ich bin da irgendwie reingestartet und dachte so, oh, Riesen-Update, da drei.
Ich glaub,
alle kamen mit super, super neue Features und alles wird neu und toll und besser. Und ich habe, glaube ich, die falsche Erwartungshaltung gehabt. Ich dachte, ja, okay, cool, jetzt muss ich kann ich viele Sachen umschreiben oder viele Sachen besser machen. Und ja, ich weiß nicht. Ich kam mir dann blöd vor, dass das nicht der Fall war und dass ich tatsächlich immer noch ohne leben kann.
Ja, ich glaube, mit den einfachen Methoden oder Onboard-Mitteln von Flutter und Dart kannst du auch ohne leben. Aber, jetzt kommt es aber, ein guter Use Case, wo ich zum Beispiel die Records sehr, sehr interessant finde, ist der Fall, sobald du irgendwie ein Netzwerk-Request machst und Request auf einer Ressource oder auf einer anderen Quelle und du dort halt auch nicht nur den Erfolgsfall haben kannst, sondern auch den Fehlerfall, da sind Records halt super cool. Also ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich mir viel mit Vererbung und Klassen gearbeitet habe, dass ich zum Beispiel eine Basisklasse hatte für einen Response und dann Success und einen Failure Response, und basierend auf dem Typ oder der Klasse habe ich dann Handling gemacht oder ausgewertet. Beziehungsweise jetzt mit Freeze auch solche State zurückgegeben oder Objekte zurückgegeben, wo man dann mit der Map- oder Wenn-Methode arbeiten kann, was auch sehr, sehr nett war. Und ein guter Anwendungsfall ist halt, sehe ich persönlich zum Beispiel, du machst ein Netzwerk-Request und willst den Fehlerfall abdecken. Du kriegst halt einfach beides zurück, einen Fehler und vielleicht ein leeres Result-Objekt. Sagen wir mal, du willst jetzt die Liste von irgendwelchen Hotels, die im Internet abrufen oder über eine API abrufen, dann kriegst du halt im Fehlerfall, ist dein Error-Objekt gesetzt, und dann kannst du das handeln in deiner UI und hast dann nicht mehr die ganzen If-Verschachtelungen. Ne? Also bei einem Kundenprojekt war es zum Beispiel so, wir müssen mehrere Requests machen. Wir müssen an einer Stelle erst einen Request machen, um zum Beispiel eine ganze Hotelliste zu fetchen von einer API. Und dann danach im Anschluss noch weitere Requests, um die Detailinformationen eines Hotels zu bekommen. Und das war sehr, sehr umständlich. Also du hattest viele If-Verschachtelungen und Verzweigungen, weil es halt Bedingungen dort waren. Du hättest aber schon vorher abbrechen können, wenn ein Request fehlgeschlagen ist. Ja, also es macht den Code für mich da sauberer lesbar und halt das ganze Fehlerhandling einfacher. Go, glaube ich, verwendet auch so ein Pattern.
Ich kenne das, dass du mehrere Rückgabewerte hast, kenne ich noch von damaligen Tuples. Also da gab es ja ein extra Package dafür. Und sowohl das, was du meinst mit dem Error- und Success-Fall, kenne ich noch von dem Darts-Package, falls das noch niemand kennt.
Ja, das nutze ich.
Das habe ich aber überall rausgelöst. Also komme ich auch irgendwie ohne klar. Aber ja, das ist tatsächlich ein Anwendungsfall, wo das Sinn machen kann.
Ja, genau. Also da sehe ich zum Beispiel einen super, super Anwendungsfall, wo es wo es schön ist zu verwenden, wo es den Code lesbarer und einfacher gegebenenfalls macht. Und da bin ich ja Freund von so wenig Packages wie möglich und wie nötig und halt den Code so einfach wie nur möglich und lesbar wie möglich.
Ja.
Genau. Ja, Patterns.
Genau.
Rainer.
Patterns, ja,
Möchtest
nee,
du das mal
da.
kurz beschreiben, was das
Nee,
ist?
das kann ich nicht beschreiben. Das habe ich mir gestern schon zweimal beschreiben lassen und auch schon 10-mal durchgelesen, aber ich krieg das jetzt nicht wiedergegeben.
Okay.
Kannst du das wiedergeben? Ich habe es aber auch noch nicht gebraucht. Also ich habe es jetzt so oft gelesen und ja, ich fand, da war der Code auch oft danach echt schwer lesbar. Also ich habe mich da, gestern haben wir ein Beispiel im Meetup gesehen und ich habe nicht mehr, dir nicht mehr sagen können, was da passiert, weil das so dermaßen kompliziert wurde. Ja, nee, also ich kann es dir nicht erklären. On the fly. Müsste ich mir jetzt zum 10. Mal angucken. Alex, magst du uns kurz erklären, was Patterns sind?
Ja, gerne. Ich versuche es mal mit meinem laienhaften Wissen hier etwas zu umschreiben. Verena, du wirst bestimmt auch in der Vergangenheit oft dieses Freeze-Package verwendet haben, um halt so super Methoden wie State When, State Map und so weiter zu nutzen, um halt die unterschiedlichen Typen deiner States halt abzufangen, beziehungsweise dort was Spezielles dann auf der UI zu bringen, etc. Und das können wir mit dem Pattern in DART 3 dann halt mit den Hausmitteln von DART lösen. Es ist damit möglich, dass wir halt zum Beispiel eine Switch-Anweisung schreiben und dann unsere States, also beziehungsweise unseren State reingeben und der halt basierend auf der Klasse oder was für eine Art der Klasse das ist, halt dann den Händler ausführt, der Switch-Anweisung. Also es ist einfach ein Matching von, für mich jetzt ganz laienhaft erklärt, vielleicht liege ich da auch falsch, denn korrigiert mich bitte. Ja, es ist halt einfach ein Handeln von Klassen beziehungsweise von Klassentypen und Strukturen, das wir mit Pattern halt ermöglicht bekommen.
Ich glaube, der Chris hat es auch schon mal in einer Folge erklärt. Ja, das schneiden wir einfach nochmal rein.
Hey, hey, hier ist Chris aus dem Off mit einem kleinen Nachtrag zu Patterns. Patterns geben uns nämlich jetzt die Möglichkeit, in Matching Cases, also Switches oder Ifs, Objekte, die wir reingeben, auf das wirkliche Muster des Objektes zu überprüfen. Während es vorher so war, dass wir in Switch Cases nur auf exakte Gleichheit überprüfen konnten, können wir jetzt auf die Struktur des jeweiligen Objektes prüfen. Um das vielleicht mal ein Beispiel zu verdeutlichen, wir können jetzt theoretisch einfach ein dynamisches, ungetyptes Objekt in den Switch Case reingeben und recht schnell überprüfen, ob dieses Objekt gewissen Muster entspricht. Das heißt, wir könnten überprüfen, ob eben das Objekt von einem gewissen Typ ist. Wir könnten überprüfen, ob das Objekt bestimmte benannte Felder hat, also hat das Objekt ein Feld mit dem Namen Age und dem Type Int oder hat das Objekt ein Feld mit dem Namen Quantity und dem Type Int oder sonstigen. Und so können wir recht schnell gewisse Objekte auf eben bestimmte Eigenschaften überprüfen, ohne das die ganze Zeit parsen zu müssen. Das heißt, wir können einfach nur sagen, entspricht das dem, ohne tief verschachtelte If-Else-Cases zu bauen, wo wir überprüfen, ist das Objekt vom Typ so und so, wenn das so ist, hat das Objekt ein Feld mit dem Typ so und so, wenn das so ist, hat das Objekt nochmal weitere tiefere Felder vom Typ so und so. Stattdessen können wir einfach ganz simpel tief bohren in einem Objekt und schauen, entspricht das dem, was wir erwarten.
Ja,
mal
genau.
Gucken, wie sich das entwickelt, ob wir das wirklich super viel in Production brauchen oder ob man halt auch...
Ich glaube, da wirst du mich bestimmt korrigieren oder das genauso sehen. Ich glaube, wenn man so einen eingefahrenen Prozess hat der Entwicklung, sprich State-Management-Lösung klar ist, die Packages, was man so nutzt, also wenn sich was etabliert hat in einem eigenen Entwicklungsprozess, dann versucht man natürlich das auch immer wieder zu etablieren in neuen Projekten, um halt da super produktiv und schnell zu sein.
Ja, ja.
Und man probiert selten neue Sachen aus in neuen Projekten, also da bin ich nicht so der Freund von.
probiere die schon aus, aber wenn es mich halt nicht sofort irgendwie überzeugt, nach dem Motto, okay, es ist irgendwie eleganter und trotzdem lesbar, so dass ich nicht jedes Mal dann drüber stolpere, dann übernehme ich das schon. Aber bisher war das jetzt bei mir halt in dem Fall noch nicht der Fall. Das kann sein, das kommt noch. Wer weiß. Muss ich einfach vielleicht nicht mit der existierenden Codebase rumhantieren, sondern wenn ich dann wirklich was Neues schreibe, dass man das dann im Hinterkopf hat und dann weiß, okay, ah, hier könnte ich das anwenden. Vielleicht macht es da einfach mehr Sinn. Vielleicht ist es einfach nicht da dafür gedacht, dass man jetzt seine Codebase nimmt und die darauf umschreibt, sondern gezielt dann neue Sachen halt damit baut.
Oder ein neues Projekt anfängt. Genau. Nächstes großes Thema in der Keynote oder Präsentation: Wireless Debugging. Verena.
Ja, bei mir funktioniert es nicht.
Funktioniert's nicht?
Nee, ich habe es nicht hingekriegt.
Oh.
Aber ich weiß, dass es Leute hingekriegt haben. Bei mir
Ja.
kamen diverseste Fehler. Ich habe die Connection nicht gekriegt und so weiter und so fort. Ich muss mich da nochmal ransetzen, aber irgendwie hatte ich dann
Ja.
irgendwann keine Lust mehr. Ich glaube auch, dass das bei iOS einfacher war als bei Android.
Ja.
Korrigier mich.
Ja, bei
Aber
iOS war es super easy.
ja, genau. Ich habe es mit Android probiert und Android Studio und das wollte einfach bei mir überhaupt
Okay.
nicht.
Okay. Ich persönlich habe es noch gar nicht ausprobiert mit Flutter. Also ich habe es mal in alten iOS-Projekten schon genutzt gehabt, das Wireless Debugging. Super cool. Also unter Xcode und Swift und so. Ich bin ja hier, arbeite hauptsächlich im Simulator oder Emulator und
Ebenso.
In seltenen Fällen debugge ich das mal mit einem Kabel. Genau.
Ja, auch schön, wenn man sich das Kabel sparen kann, weil man hat ja dann das
Ja,
richtige Kabel.
definitiv. Und ja, definitiv. Oder man muss es immer suchen oder hat es nicht dabei. Entwicklerleben.
Genau, ja, Standard.
Genau.
Das sind die richtigen Probleme. Genau, dann haben wir noch das größere Thema Material 3. Das wurde ja auch schon, ist ja auch schon immer so langsam so ein bisschen angeschoben worden.
Ja.
Dadurch haben sich viele Farben, Werte, Benennungen nochmal geändert. Und es gibt auch gerade eine ziemlich, zumindest was ich mitgekriegt habe, ist auch schon länger im Gange, aber nochmal mehr angefächert eine Diskussion, dass man Material doch rauslösen sollte. Also, dass man sagen sollte, man hat irgendwie so einen Custom-Theming, was jetzt nicht auf
Ja,
Material und Cupertino
ja,
basiert, sondern wirklich ein eigenes.
ja.
Und am Anfang war ich der Meinung, so, nee, Material, das ist doch super, das passt doch alles. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, ich tue mich da auch oft schwer, weil du dann dieses System halt auch kennen und komplett verstehen musst und dich danach
Ja.
ausrichten musst. Und manchmal habe ich halt eben 15 Farben und keine Ahnung, wie viel Farben Material nimmt, aber eben nicht genau die Farben, die Material nimmt. Die Benennung finde ich teilweise verwirrend und
Ja.
komisch. Kann auch an mir liegen, kann Gewohnheit sein und so weiter. Ich weiß. Aber ich verstehe schon, dass da der Wunsch kommt, das irgendwie davon wegzulösen. Ob das kommt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Was ist
Ja.
denn da deine Meinung dazu, Alex?
Ich würde es auch, also du, ich glaube, wir in unserem gemeinsamen Projekt, wo wir daran arbeiten, da hatten wir ja auch in der frühen Startphase, hatten wir überlegt, mit Hilfe 3 zu nehmen und dann da unser eigenes Theme drüber zu setzen. Dann haben wir halt schnell festgestellt, hey, wir sind doch sehr eingeschränkt, was die Sachen angehen, wenn wir Material 3 nutzen. Und vom Look and Feel war jetzt eine Desktop-Anwendung mit Flutter, sah es halt auch nicht so cool wie eine Desktop-Anwendung aus. Also es macht Sinn, das zu nutzen. Definitiv, es ist total cool, es löst viele Probleme, aber du bist dann halt doch eingeschränkt. Und was das Customizen angeht, genau, musst du halt oft dich da wirklich 100% auskennen, um die Sachen
Ja,
einzustellen oder
ja.
halt auch dann richtig zu konfigurieren.
Du musst halt, genau, du musst wissen, an welchen Schrauben du da drehen musst. Und
Und wenn ich jetzt
da.
so Flutter betrachte, von ein bisschen weiter rauszoome, dann sehe ich das halt auch so, dass es zum Beispiel super wäre, das loszulösen, weil dann, wenn wir jetzt immer weiterspinnen, wir gehen in die Desktop-Schiene, wollen da mehr Desktop-Apps, also das mehr supporten, dann wäre es natürlich auch cool, ein komplettes Desktop-Theme zu haben, weil es halt,
Ja.
gibt ja jetzt schon Open-Source-Packages, Fluent UI und weiß ich was, macOS UI, wenn man sowas aber dann halt später einfach separieren könnte oder sich das aussuchen könnte. Okay, ich möchte jetzt eine App haben für Desktop und wähle dann vielleicht die Themes dafür aus.
Ja.
Oder das Design, genau. Das wäre, also würde
Ich
sauberer sein.
Ja, ich finde auch, wenn du dich halt nicht 100% damit auskennst und die Farben dann irgendwo gesetzt werden, keine Ahnung, du setzt irgendwie eine On-Primary-Farbe oder was auch immer oder eine On-Secondary, On-Tertiary oder wie das heißt, Farbe und die taucht dann plötzlich irgendwo auf in deinem UI und du denkst dir, hä? Wieso ist denn jetzt da genau die Farbe? Es ist unglaublich schwer herauszufinden, wo diese Farbe herkommt. Du hast zwar diesen Widget-Inspector, aber bis du da zur Farbe hinkommst, da kannst du dich ein paar Mal durchklicken, irgendwie, wenn das überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon geschafft habe. Ich habe, glaube ich, mittendrin immer aufgegeben. Aber das macht es unglaublich mühsam, dann das nach deinen Wünschen wirklich 100% anzupassen, finde ich. Kann auch falsch liegen. Es gibt auch Leute, die haben das perfektioniert. Es gibt auch dieses Flex Color Scheme, wo man da quasi drumherum rappen kann. Und da hast du dann wirklich auch eine Ansicht, wo du jede Farbe einzeln einstellen kannst und so weiter. Aber wenn du das jetzt wirklich plain einbaust, meiner Erfahrung nach, ist es echt manchmal ein bisschen tricky.
Ja, und nicht jede App soll halt aussehen wie Mathebel 3.
Fast keine. Also ist halt meistens custom, deswegen ja, schwierig. Okay, anyways. Genau, dann haben wir noch das Thema iOS nutzt
Panda
jetzt.
Engine, genau.
Genau, nutzt jetzt Impella als Default. Android noch
Ja.
nicht. Android ist, glaube ich, Alpha oder Beta, weiß ich nicht.
Genau, ich glaube, Beta startet ja.
Ja, sollte noch mal einen ordentlichen Performance-Schub gehen, soweit ich das weiß. Habe ich aber selber nie wirklich so die krassen Probleme mit gehabt, weil ich selber halt nicht viel auf iOS unterwegs bin. Deswegen fällt mir
Okay.
das da auch nicht so auf. Das wird dir vielleicht ein bisschen mehr aufgefallen sein,
Genau,
Alex.
ich hatte das sogar im Kundenprojekt für einen großen Reiseanbieter oder Reiseplattform. Da war es auch der Fall. Die App haben wir jetzt intern, unternehmensintern erstmal released, dass die Mitarbeiter mal einen Eindruck bekommen und die sehen können. Und da hatten wir auf jeden Fall unter iOS so ein bisschen Performance-Issues. Beim Starten haben wir ein schönes Hintergrundbild mit einer Animation und diese ganzen Animation-Jinx und so, das war halt schon bemerkbar. Oder wenn wir halt eine Hotelgalerie haben oder die ganzen Karussells, wenn du jetzt die ganzen Hotelbilder durchscrollst und so, das war schon ein bisschen Performance-Bottleneck. Genau. Und das hat sich mit
Okay, und das ist jetzt
Impella,
besser?
ja, mit Impella konnten wir das deutlich verbessern. Also war halt ein super, super low-hanging Fruit, dass wir halt sehr einfach mit Flutter-Upgrade das hinbekommen haben, dass es performant dann schneller war.
Okay, sehr geil.
Ja.
Sehr schön, genau. Dann haben wir noch den WebAssembly Support. Ich weiß gar nicht, ob der schon in Production ist. Ist der jetzt in Production oder ist der nur in Beta?
Gute Frage, nächste Frage.
Ich bin jetzt
Keine
gar
Ahnung.
nicht
Also ich
sicher,
habe
ehrlich
noch
gesagt.
gar keine Erfahrung, beziehungsweise noch kein Hands-on irgendwie WebAssembly. Also ich habe noch
Ja, ich
nichts
auch
damit
nicht.
gemacht.
Vielleicht finden wir da mal jemand. Vielleicht ist da jemand dabei, der hier gerade zuhört und sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall spannend. Aber ich
Ja.
habe auch noch gar nichts damit gemacht.
Also auch der Anwendungsfall für mich ist momentan noch.
Ja, gut, du kannst halt, soweit ich das verstanden habe, kannst du halt quasi in deine Webseite eine Flutter-Anwendung quasi reinpappen. Oder?
Ich.
Chris, bitte rausschneiden, wenn falsch.
Ja.
Und das kann ja schon an der einen oder anderen Stelle cool sein, wenn du halt sagst, du machst keine Web-App komplett mit Flutter, sondern du baust halt wirklich deine Webseite, auch das SEO-Thema. Und dann pappst du halt nur an gewissen Stellen deine Flutter-Funktionalität da irgendwie rein. Dann hast du die Drawbacks von der Webseite von Flutter Web als Webseite ausgemerzt und aber gleichzeitig die Vorteile von Flutter als Webanwendung. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht, kann jetzt auch falsch sein, aber das wäre jetzt das, was ich sehen würde dafür. Müssen wir mal gucken, ob wir da jemanden finden oder ob wir das mal schaffen, das selber auszuprobieren. Okay, ansonsten, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Es gibt natürlich eine riesige Roadmap, wo das alles veröffentlicht, nochmal dokumentiert wurde und so weiter. Wir packen die in die Shownotes und es gibt auch eine Strategy Roadmap, wie das alles irgendwie so mit Flutter sich entwickeln soll. Und soweit ich das gelesen habe, haben die folgenden Top-Prioritäten bei der Weiterentwicklung. Zum einen das Thema Performance verbessern, dann Wasm für Web
Assembly?
supporten. Oh je, ich muss alles auf Deutsch übersetzen. Multi-threaded Rendering. Die generelle Downloadgröße von Flutter zu reduzieren und Custom Shaders verbessern. Das sind jetzt alles Sachen, die klingen ganz nice, aber die betreffen mich jetzt persönlich nicht immens, würde ich sagen.
Genau.
Eher, ich glaube, es geht eher halt in die Richtung Verbesserung und jetzt nicht unglaublich viele Sachen neu reinschmeißen.
Genau.
Und Accessibility und Docs sollen auch verbessert werden. Ich finde die Dokumentation schon echt stark, muss ich sagen. Also ich komme selten an Punkte, wo ich sage, okay, ja, ich habe Patterns, bis auf Patterns, wo ich jetzt sage, okay, da müsste man jetzt echt ran. Aber ich bin halt auch relativ tief drin und ich glaube, das ist dann vielleicht für andere, die da frisch drauf schauen oder das frisch lernen, ein bisschen nochmal was anderes.
Genau. Ja, ich glaube, so als Neueinsteiger beziehungsweise Flutter, ja, Anfänger ist, glaube ich, immer ganz gut, so einen Überblick zu bekommen, was gibt es für Widgets, in welchem Zusammenhang könnte ich die verwenden. Es gibt ja halt einen bunten Blumenstrauß an coolen Widgets und Widgets, die wirklich viel, viel schon für einen tun.
Ja.
Ich glaube, das ist so der Punkt, wo du vielleicht auch nochmal rangehen.
Ja, man muss auch sagen, es gibt richtig coole Code Labs. Also gerade zum Thema Patterns und Records gibt es ein sehr cooles, großes Code Lab, das man machen kann. Da sind die auch echt hinterher bei schwierigeren und auch einfacheren Themen. Und das finde ich richtig cool, weil du kannst es wirklich anhand von einem vorgegebenen Beispiel einfach durcharbeiten.
Ja.
Das macht total Sinn und das habe ich bisher bei echt wenig Programmiersprachen oder Frameworks gesehen, dass die sowas anbieten und das wird auch sehr gut gepflegt. Also ja, aber Verbesserungen immer gut, weitermachen.
Genau.
Genau, geplant sind 4 Stable und 12 Beta-Releases. Worauf sie sich nicht fokussieren wollen oder was nicht geplant ist, ist der Hot Reload on Web. Code Push, wobei wir Code Push ja nachher nochmal, glaube ich, kurz drauf kommen.
Ja.
Dass Wearables und Automotive-Sachen integriert werden können und SEO. Und da schreien jetzt wieder die meisten, weil es immer heißt, was sollen wir an Flutter verbessern? Ja, SEO. Ja, sure, aber es ist halt einfach immer noch nicht gedacht für Webseiten. Ich bin gespannt, wann das mal ankommt. Also ich fühle da mit dem Flutter und mit dem Dart-Team, wenn die ständig dieselbe Anfrage kriegen, SEO, und sie immer sagen, nein, Leute, baut damit keine Webseite, baut damit eure Web-App. Mal gespannt, ob das irgendwann durchkommt. Genau, und ansonsten generell für euch, auch wenn ihr irgendwie Probleme mit Flutter habt, Wünsche und so weiter, die arbeiten oft nach den Issues in GitHub, die halt am meisten geupvotet werden. Also es lohnt sich da schon, in GitHub reinzugucken und den Issue, den man eben hat, rauszusuchen und da halt ein Däumchen hoch zu machen. Also das wird auf jeden Fall berücksichtigt, wenn nicht sogar als die Ausgangsform verwendet für die Auswahl für neue Features. Müssen wir mal gucken, wie viel SEO-Upvotes da hat.
Bestimmt unendlich. Ja,
genau.
Und dann haben wir noch einen ganz spannenden Punkt. Verena, du bist Buchautorin geworden.
Oh ja, ich bin endlich Buchautorin geworden. Es hat eine lange Reise war es. Zusammen mit der Mira Jago habe ich ein Flutter für Dummies Buch geschrieben und das wurde am 7. Juni, ist auch schon wieder her, am 7. Juni released. Ich habe jetzt auch endlich selber mal eins, weil alle Vorbestellungen kamen schon an und wir hatten noch kein Buch. Das war richtig, richtig stark. Aber jetzt habe ich auch eins und ich bringe da auch welche zur FlutterCon mit. Und wir werden auch gucken, dass wir im Podcast mal ein Gewinnspiel machen und wahrscheinlich auch auf der FlutterCon. Wir müssen nur noch überlegen, wie genau das aussieht. Aber ja.
Gut finden würde, wenn wir mal mit Mira auch einen Podcast machen und mal so ein bisschen über euer Hoch und Ab beim Buchschreiben und wem ihr damit adressieren wollt, wenn wir das vielleicht auch nochmal kurz erläutern.
Machen wir auf jeden Fall, ist auch geplant. Mira ist auch Feuer und Flamme und ist auf jeden Fall dabei. Denke ich, wird nach den ganzen Konferenzen dann passieren. Weiß ich nicht, ob wir das davor noch reinkriegen. Und dann ist es ja auch ein bisschen draußen und dann können wir auch ein bisschen drauf gucken, okay, hat sich das gelohnt oder hat sich das nicht gelohnt? Weil aktuell, ja, es ist halt frisch draußen und da muss man noch ein bisschen Feedback einsammeln und Co.
Ja.
Genau. Abseits von mir gibt es noch ein größeres, schon sehr trauriges Thema, und zwar, dass der Tim Sneath nicht mehr im Product Management Lead tätig ist. Das war eine relativ, also ich glaube, als wir das gelesen haben, das war erstmal so, oh, kurzer Panikmodus, weil er ja schon sehr. Also wir haben ihn auf der Flutter Vikings kennengelernt in Person und man sieht ihn immer bei denen, er macht immer diese ganzen Keynotes und so und veröffentlicht das auch auf Medium. Und der ist schon eine Erscheinung. Also ich muss sagen, der ist richtig cool. Also der hat eine positive Ausstrahlung, der bringt die Dinge vorwärts, der hat wirklich bei mir einen richtig positiven Eindruck hinterlassen und auch einen sehr authentischen Eindruck, weil er selber halt auch voll da drin ist und voll mitfiebert. Und ich glaube, der war jetzt halt von Anfang an, soweit ich weiß, bis jetzt dabei und hat das ganze Dart-Flutter-Thema mit hochgezogen. Und der ist jetzt weg. Die Gründe sind zumindest mir nicht bekannt. Das heißt, da kann man nur spekulieren, aber ich glaube, dass es eine eher spontane Sache war.
Und ja, oder vielleicht sogar persönliche, weil in den
Wahrscheinlich eine persönliche, aber wir wissen
Talks
es
und
nicht.
Meetings war ja noch dieses Jahr eingeplant, ne, wenn man
Genau,
Konferenzen
FlutterCon
guckt.
wäre noch dabei gewesen und ist er, ich weiß nicht, ob er dabei ist, aber er ist zumindest jetzt nicht als Google dabei. Mal gucken, ich glaube, es gibt schon einen Ersatz, aber ich hab das jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nur, dass irgendjemand anders die Keynotes übernimmt. Werden wir dann sehen. Aber da hoffe ich, dass er nicht eine zu dolle Lücke hinterlässt, beziehungsweise dass jemand kommt, der halt diese Lücke ausfüllen kann. Wir werden sehen. Genau, so. Ich würde sagen, wir springen direkt einmal zu den Packages kurz und dann zu den Events und dann sind wir auch schon durch, oder?
Ja, genau. Obwohl Learnings hätten wir noch. Das können wir noch
Ja, das
anreißen.
ignoriere ich immer jetzt, weil das dauert jetzt so lange, das zu erklären.
Okay. Packages, Verena. Wir haben ja auf unserer Liste einige Packages, die überwiegend von dir hinzugefügt wurden.
Ja.
Ich hätte auch noch eins, also das kann ich jetzt schon mal anteasern.
Ja.
In der Firebase Release Notes gab es jetzt in den letzten einen Beta-Stand für Firebase Windows. Also, dass man halt auch Flutter Fire, sprich die Firebase-Sachen, Cloud Firestore mit Windows anbinden kann.
Aber nicht Mac.
Mac geht schon lange.
Ach so, oh, ups, da bin ich ja völlig hinterm Mond.
Und Windows ging nicht. Und die haben jetzt einen
Ja, ich war,
Beta-Support
ja,
für
okay.
Windows. Also, es wäre möglich, eine Flutter-Desktop-App zu entwickeln und den Firestore oder Firebase anzubinden.
Oh, krass, okay. Ja, also ich wusste, dass Windows nicht geht, weil ich habe das versucht und dann ging das nicht. Und ich wusste aber nicht, dass Mac schon lange geht. Interessant. Okay. Ja, gut, nice. Hast schon probiert?
Noch keine Zeit für gefunden, aber geplant.
Geplant,
Definitiv.
sehr
Also
gut.
ist mega interessant.
Nice, sehr cool. Ja, muss ich mir mal angucken. Gut, dass du das auf dem Schirm hattest. Ich habe davon gelesen, aber ich habe es irgendwie vergessen.
Ansonsten steht noch auf meiner Liste Superbase.
Superbase, was gibt es da Neues?
Nichts, aber das halt mal in ein Projekt gegebenenfalls mal
Ach so, ja.
anzutesten und auszuprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Superbase und AppRite steht bei mir auch noch auf der Liste. AppRite hat jetzt auch eine Cloud-Möglichkeit.
Ja.
AppRite ist ja quasi so ein Firebase-Konkurrent.
Ja.
Du konntest das aber selbst hosten und jetzt haben die auch eine Möglichkeit, das in die Cloud zu schieben. Und das wollte ich auch mal ausprobieren, aber ich brauche gerade nicht so viele selbstgemachte Backends, deswegen kam es noch nicht dazu. Aber ja, schaffen wir auch irgendwann. Genau. Ansonsten gab es noch das Design Grid von unserem Paul.
Paul, Grüße
Genau,
gehen
das
raus.
Grüße gehen raus. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal angeteasert. Thema Responsiveness. Einfach und sauber gebaut. Dann gibt es noch Shorebird. Das ist vom Felix Angeloff. Der ist ja jetzt bei Very Good Ventures raus, soweit ich
Ja,
weiß.
genau.
Und dem Eric Seidel. Und der ist, soweit ich weiß, bei Google. Und Brian Oldman, den kenne ich jetzt nicht so viel, aber die drei haben sich zusammengetan und haben Shorebird gegründet bzw. gebaut. Und das ist eine Code-Push-Möglichkeit. Das heißt, du musst nicht mehr über den App Store oder über den Play Store gehen, sondern du pusht quasi deinen Code direkt einmal an die User in Production. Was natürlich sehr geil ist, wenn du diesen Umweg über den Store nicht gehen musst und vor allem, damit alle endlich mal auf dem gleichen Stand sind, weil wir kennen alle das Problem. Es gibt noch User, die gurken irgendwie noch mit Version 1 rum und du bist schon bei Version 14 und du musst jedes Mal deine Datenbank irgendwie darauf auslegen, dass halt alle Fälle abgedeckt sind. Mindestens mal deine Datenbank, eigentlich deine ganze App.
Ich frage mich aber, welchen Code die pushen, ob die nur den Dart-Code pushen? Oder halt auch den nativen. Also ein gutes Beispiel ist, wenn du jetzt irgendwelche Packages hinzufügst, können die das auch pushen?
Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin überhaupt noch gar nicht dazu gekommen.
Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, dass du so die ganzen Patches, so Bugfixing, kleinere Teile in Dart direkt oder im Flutter-Dart-Code damit fixen kannst und das
rausbringen
kannst.
Das kann sein. Aber selbst das wäre cool.
Das wäre cool, ist jetzt aber halt das Problem. Also super spannendes Thema, würde ich auch gern mal vielleicht eine Extra-Folge zu machen oder mal ein bisschen tiefer reingehen. Ist natürlich so die Frage, was ist, wenn du eine Version 1.0 hast und eine Version 1.5 oder 1.2, neue Features dran und du etwas pusht, auf welche Version pusht denn er das? Weil du kannst ja nicht den neuen Code auf der Version 1.0 zum Beispiel bringen, wo es noch ein ganz anderer, wo es die Klassen noch gar nicht gab oder andere Sachen noch nicht gab. Ne?
Ja, keine Ahnung, da müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir da entweder jemand von denen mal ran. Bestimmt. Oder irgendjemand müsste das mal wirklich ausprobieren. Es gibt jetzt auch seit gestern, soweit ich weiß, einen Free Plan. Davor gab es keinen Free Plan. Und genau,
Ein
damit kann man das
Paid
auf jeden
Plan.
Fall mal, genau, damit kann man das auf jeden Fall mal testen. Genau, ansonsten wurde, glaube ich, auch gestern oder vorgestern, gestern war irgendwie Announcing Day, ich habe das vorher noch kurz gesehen in Twitter, wurde noch von Invertase Globe announced. Ich glaube, es ist noch nicht ready, ich kann mich, glaube ich, nur auf eine Warteliste schreiben lassen, aber da wird das Thema Dart im Backend gepusht. Das soll nämlich so eine Art, ja, Global Deployment Plattform werden. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Alex, wie sieht es bei dir aus mit Dart im Backend? Schon Erfahrungen, Wünsche, Ideen?
Bisher nur den Podcast von Programmierbar dazu gehört. Also noch gar nichts gemacht.
Ja.
Noch gar nichts. Aber ist auch mal angedacht, da mal reinzuschnuppern.
Ja, also ich habe, wie gesagt, vor einem Jahr, oh Gott, wann war das? Vor einem Jahr, glaube ich, ein Dart Frog Backend geschrieben, aber das war ja super early. Da müsste ich auch mal wieder reinschauen, aber ich brauche halt einfach gerade keine Backends, deswegen muss ich keine Backends bauen. Aber kommt bestimmt irgendwann dazu. Und dann das mit dem Deployment zu vereinfachen, na, das wäre natürlich ein Träumchen. Also das ist ja immer dann doch die meiste Arbeit am Ende oft. Und da hing ich auch über ein komplettes Wochenende fest mit dem Deployment. Deswegen, wenn die das vereinfachen, klingt gut. Genau, ansonsten letztes Package beziehungsweise eine Sammlung von Packages, wo ich drüber gestolpert bin, als wir an unserer Desktop-App gearbeitet haben. Es gibt ein, von Lean Flutter gibt es eine Awesome Flutter Desktop-Package-Sammlung. Wir packen das alles in die Shownotes. Da sind wirklich zig Packages verlinkt, auch viele, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was richtig cool ist. Und da kann man einfach mal durchgehen und mal gucken, was irgendwie so geeignet wäre, wenn ihr halt mit Desktop arbeitet in Flutter.
Definitiv.
Jo.
Was mir hier noch fehlt, ist Hydraulik.
Aber das ist ja nicht neu.
Aber
zumindest
ja,
aufgelistet.
Aber
haben wir schon mal drüber geredet?
Wir haben noch
Kommt
nicht
auch
drüber
eine separate Podcast-Folge.
Genau.
Genau, haben wir auch schon eingetaktet, dass wir mit Hydraulik quatschen. Hydraulik, Conveyor? Heißt das Tool jetzt so oder das Team so? Keine Ahnung.
Das Tool heißt so, Conveyor.
Genau, das nutzen Alex und ich gerade auch in Production sozusagen.
Genau.
Ja, Alex, willst du kurz erklären, was es genau macht?
Das Conveyor ist ein Tool oder Hydraulik. Die Firma hat ein Tool herausgebracht, mit dem man Flutter-Apps einfach releasen kann und dieser ganze Prozess Signierung, Updates bereitstellen, Veröffentlichung, also Distributierung Und natürlich, dass die Leute dann, wie man es heutzutage gewohnt ist, beim Starten dann eine kleine Meldung bekommen, neuer Update verfügbar, hier installieren und dass es dann installiert wird oder halt man ein aggressiv Update machen kann, sprich das Force-Update, dass der Benutzer das zwingend updaten muss. Das hat Conveyor, dieses Tool oder Hydraulik, die Firma eben vereinfacht und dann ein Tool geschaffen, mit der man das halt wirklich recht easy machen kann. Und wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Projekt in der GitHub Pipeline eingebunden, in den Actions und es wird dann halt jedes Mal beim Release wird eine neue App gebaut, eine neue Version, Versionsnummer hochgezählt, gezählt und das halt, ja, published
Genau, aber
auf
nur
dem Server.
Desktop.
Genau, nur
Also wir reden hier
Desktop.
von Desktop.
Aber halt auch die unterschiedlichen, also sowohl Mac als auch Windows, das wird alles dann halt dort übernommen. Und natürlich auch dann die unterschiedlichen Prozessortypen, also sprich x86 oder halt auch die ARM-Prozessoren. Dieses ganze Release-Prozess, Signierungsprozess macht der Conveyor dann und das ist halt mega cool. Also ich
Genau, weil
überlege,
wer
wenn
das
wir
schon
da.
mal selber versucht hat, der wird an diesen Schmerz kommen, so wie wir an diesen Schmerz gekommen sind, dass es einfach furchtbar anstrengend ist.
Ja, und
Also
schnell kompliziert wird.
es wurde sehr kompliziert, es wurde furchtbar anstrengend und irgendwann haben wir gesagt, nee, komm, wir probieren das jetzt und damit war das Problem gelöst. Okay, so, letzter Punkt sind die Events. Ich rate die einfach mal kurz durch. Oh, zwei sind schon outdated. Genau, wir hatten Hamburg, wir hatten Stuttgart gestern. Wir haben nächste Woche die FlutterCon in Berlin, 4.7. bis 7.7. Da sind wir, glaube ich, mit bestimmt 40, 50 Leuten vertreten. Wir haben auch unseren eigenen kleinen Stand, ist jetzt ein starkes Wort, aber wir haben einen Tisch und wir haben einen Roll-Up-Banner, den ich nachts kurz noch hingezimmert habe. Genau, also kommt einfach gern vorbei und dann quatschen wir. Wir schauen auch, dass wir da noch ein Meetup. Naja, nicht ein Meetup, aber ein Treffen irgendwie hinkriegen mit der Gruppe, die Leute, die halt Bock haben, wenn eh schon alle da sind. Dann haben wir danach die We Are Developers Konferenz in
Ja.
Berlin, 26.7. bis, glaube ich, 28.7. Da sind wir
Ja.
auch mit ein paar Leuten vertreten, haben aber keinen Stand, aber gerne melden, falls noch jemand hingeht, falls noch jemand ein Ticket braucht. Ich glaube, Alex will noch sein Ticket
Genau,
loswerden.
ja, genau, loswerden, ja. Ich bin in der Woche im Urlaub, im Campingmodus mit meiner Familie. Ja, und
Spontan.
habe natürlich, ja, das voll vergessen, dass ich ja dann das Ticket habe. Also, wenn einer aus der Community noch ein Ticket braucht für VR Developers, ich würde meins ja super günstig abgeben. Wir haben es auch sehr günstig, sehr früh gekauft, zu einem
Ja,
sehr
ja.
günstigen Preis. Also, wenn da jemand Interesse
Genau.
dran hat, würde ich das gerne abgeben.
Genau. Und ansonsten haben wir am 27.07. das erste Flutterdach-Stammtisch, den ersten Flutterdach-Stammtisch in Hannover. Da bin ich auch mal gespannt. Könnt ihr euch jetzt schon dafür anmelden? Die Meetup-Veranstaltung ist schon live. Und ich glaube, das war es erstmal mit den Stammtischen soweit. Ansonsten mache ich gerade noch freitags Coworking-Events in Discord. Da geht es einfach darum, dass ich keine Zeit finde, mich um meine privaten Projekte zu kümmern und dachte, ich brauche ein Social Commitment. Und deswegen habe ich da 2 Stunden immer angesetzt. Die halt dabei sind, die sagen am Anfang kurz, was sie planen zu tun. Dann wird irgendwie 45 Minuten gecodet oder geschrieben, was auch immer. 5 Minuten Pause, nochmal 45 Minuten und am Ende so, ich habe dies und das erreicht. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest mir und die letztes Mal da waren, denen hat es enorm geholfen, weil du dich wirklich fokussiert an eine Sache endlich mal dran setzt. Weil du dieses Commitment hast, du musst danach erzählen, was du gemacht hast, du musst dir davor vornehmen, was du machst und so weiter und so fort. Das klappt ganz gut. Ich announce es immer über Discord. Deswegen ja, schaut da gern vorbei, wenn das irgendwie mal zeitlich gut passt. Jo, hast du noch irgendwas, Alex? Ich glaube,
An
wir
Events jetzt
sind
erstmal
soweit
nicht.
durch.
Nee.
Generell was noch?
Nee.
Sehr schön. Dann wünschen wir euch alle noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche, wahrscheinlich die meisten. Und bis bald.
Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.